Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Im Sei-Heft Nummer 137 vom Sommer 2016 hat Norbert Nikolaus einen Artikel mit der Überschrift Erkenntnis, Befreiung, Erleuchtung und Offenbarung geschrieben. In der Unterzeile heißt es: Hört vor allem auf die Stimme Gottes im Inneren. Diesen Artikel möchten wir Ihnen heute gerne einmal hörbar machen. Der Sprecher ist Jochen Wiegand, die Zitate spricht Inge Sadei. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Auf der Suche nach Gott.
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen hat es Menschen gegeben, die Gott mit Intellekt und Gefühl gesucht und schließlich die Stimme Gottes im Inneren gefunden haben. Seit der Mensch auf Erden wandelt, ist er bestrebt, mit den höheren Mächten, die er als Voraussetzung seines Daseins erahnt, in Kontakt zu treten. Er fragt sich nicht nur, wer diese Mächte sind, sondern auch, wie er selbst in Verhältnis zu ihnen ist. Mit Swamis Worten, der Mensch ist ständig bestrebt, Gott zu erblicken. Die im Titel genannten Begriffe Erkenntnis, Befreiung, Erleuchtung, Offenbarung verwendet Sai Baba synonym und bestätigt, dass Offenbarung dem gleichzusetzen ist, was wir als Erleuchtung bezeichnen, eine direkte Wahrnehmung des Absoluten. Der im Herzen wohnende, der Atman, ist die Stimme Gottes im Inneren und löscht unseren Durst nach Erkenntnis. Allerdings fällt es dem Menschen nicht leicht, diesen Kontakt herzustellen, und so gehört es zur Mission des Avatars, die Menschheit hierin anzuleiten. Unermüdlich hat sich Sai Baba in seinen Ansprachen und seinen Wirken letztlich dem Streben des Menschen nach dem Kontakt mit Gott bzw. dem Göttlichen gewidmet.
Wie offenbart sich Gott dem Menschen?
Unter Offenbarung wird landläufig verstanden, dass etwas Verborgenes enthüllt wird. Im religiösen Sprachgebrauch bezeichnet dieser Begriff gewöhnlich eine auf übernatürlichem Wege stattfindende Mitteilung göttlicher Wahrheit oder eines göttlichen Willens. In den großen Weltreligionen finden sich zahlreiche Beispiele von Offenbarungsgeschehen, die im Prinzip zwar ähnlich ablaufen, sich aber kulturell bedingt unterscheiden. Vor allem, wenn es darum geht, das Geschehen im Nachhinein theologisch, das heißt auf der Verstandesebene, einzuordnen. Sai Baba macht darüber hinaus noch geltend, dass Offenbarung wie jede höhere Erkenntnis vom spirituellen Reifegrad abhängt und damit an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist.
Weltliche Gelehrsamkeit kann die Bedeutung der direkten Offenbarung Gottes nicht erfassen. Die Gnade Gottes muss durch Hingebung und Ausdauer gewonnen werden. Der gnadenvolle Blick Gottes allein kann die wahre Bedeutung des Gehörten, Shruti, im Herzen zur Gewissheit werden lassen.
Das Offenbarungsgeschehen geht mit einer völligen Verwandlung des Menschen, dem diese Gnade gewährt wird, einher.
Wenn diese Offenbarung kommt, wirst du er, denn du warst schon immer er, obwohl du es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst hast.
Es ist, wie schon so oft von Sai Baba beschrieben, ein Zusammenwirken von eigener Anstrengung, zumindest aus weltlicher Sicht, und Gnade, die diese Verwandlung des Menschen möglich macht.
Wenn der Einzelne dem All begegnet, wird er eins mit dem All.
Nicht ganz voraussetzungslos, aber doch im Verstehen einfacher, scheint die Offenbarung des Göttlichen in der Natur zu sein. Sai Baba hat die Natur mehrfach als das Gewand Gottes bezeichnet und betont, dass die gesamte Schöpfung schließlich eine direkte Offenbarung Gottes sei, was der Mensch aber leider nicht einsieht.
Es mangelt ihm aber an der Einsicht, dass Gott überall im ganzen Kosmos anwesend ist. Das Unvermögen, Gott in der sichtbaren Welt wahrzunehmen, ist ein Zeichen von Unwissenheit. Alles in der Welt der Erscheinungen ist durchdrungen von Gott. Wenn ihr die Natur anschaut, erkennt ihr nur ihren irdischen Aspekt. Ist euer Geist jedoch auf Gott konzentriert, so nehmt ihr das Göttliche in allem wahr. Darum liegt der Fehler in eurer Anschauung, Drishti, und nicht in der Schöpfung, Srishti. Verändert eure Sehweise. Zu diesem Zweck müsst ihr damit beginnen, alles in der Welt als Offenbarung Gottes zu betrachten.
Dass das auch schon in früheren Zeitaltern nicht einfach gewesen ist, belegt Sai Baba gleich anschließend mit einem Beispiel.
Von der Schwierigkeit, die Wahrheit des Göttlichen zu erkennen, wusste schon der heilige Surdas ein Lied zu singen. O Krishna, wie soll ich dich erkennen? Du bist kleiner als ein Atom und größer als das Unermessliche. Du verbirgst dich in den 8.400.000 Arten von Lebewesen im Universum. Du durchdringst den ganzen Kosmos vom Grashalm bis zum Gewaltigsten in der Schöpfung. Wie soll ich deine unendliche Gestalt erkennen? Alle Großen dieser Welt haben Gott in dieser unbegrenzten Form erfahren. Und sie erkannten auch, dass das Göttliche sogar in den Bösen und den Übelgesinnten anwesend ist.
Ein gut nachzuempfindendes Beispiel göttlicher Offenbarung in der Natur ist bei vielen Völkern schon immer die Sonne gewesen, durch die erst alles Leben auf der Erde möglich wird. Daher ist für den Planeten Erde die Sonne die sichtbare Offenbarung Gottes, sagt Sai Baba. Und er weist immer wieder darauf hin, dass der Mensch selbst zu diesen Offenbarungen Gottes gehört. Jedes menschliche Wesen ist eine Offenbarung Gottes. Daher seine häufige Ermahnung, in dem Wesen Gott zu sehen. Obwohl wir unseren Blick ständig auf die Welt der Erscheinungen gerichtet haben, also auf die Schöpfung, wie sie uns vor Augen tritt, gelingt es uns gewöhnlich nicht, in diesen Erscheinungen das Göttliche zu erkennen und nicht einmal zu erahnen. Devotees, die Sai Baba persönlich begegnet sind, konnten den Vorgang der Offenbarung des Göttlichen immer wieder mit eigenen Augen erleben. In den Manifestationen des Vibhuti, der Materialisation von Ketten und Ringen für einzelne Anhänger und natürlich auch im Hervorbringen des Lingam am Mahashivaratri. Sai Baba hat selbst diesen Aktivitäten allerdings nicht so große Bedeutung beigemessen.
Ihr solltet die Erschaffung und Offenbarung des Linga nicht überbewerten. Es ist nur die Offenbarung eines Atoms meiner Majestät. In mir, der ich Welten erschaffen und das Universum füllen kann, gibt es weit mehr Verehrungswürdiges. Die universelle Liebe, die Lehren des Dharma, die Wiederbelebung der Veden, die Förderung der Guten, den Segen für die spirituellen Sucher.
Der Vorgang der Offenbarung des Göttlichen vollzog sich auch bei Vyasa, der das Mahabharata und das Bhagavatam schrieb und damit der Menschheit ermöglichte, von der Macht und der Herrlichkeit Gottes zu erfahren.
Mit anderen Worten, er, Vyasa, muss von Narayana gedrängt und inspiriert worden sein, dessen Werkzeug er durch seinen Willen wurde. Das Göttliche, das so allgegenwärtig ist wie die Rundfunkwellen, welche die Programme der verschiedenen Sender ausstrahlen, wurde von Vyasa empfangen und wiedergegeben, damit die Menschheit hören und wissen und anbeten und finden konnte.
Sai Baba geht in dieser Ansprache auf zwei unterschiedliche Gottesaspekte ein. Auf den persönlichen Gottesaspekt, Narayana, auch ein Name für Krishna, wie auch auf den unpersönlichen Gottesaspekt, das Göttliche. Die Unterscheidung des zugrunde liegenden Gottesaspekts ist notwendig, wenn man das Offenbarungsgeschehen in den verschiedenen Religionen vergleichen will. Im Hinduismus gelten die Veden als die reinste Quelle höchster Offenbarung. Sie sind, wie Sai Baba sagt, eine Offenbarung der Wahrheit in reinster Form.
Die Veden als Offenbarung des Göttlichen.
Die Veden sind die ältesten Texte der indischen Literatur. Heilige Schriften der Tradition, die nicht von Menschen verfasst wurden, sondern als ewige Wahrheit göttlichen Ursprungs gelten. Sie werden in Shruti und Smriti unterteilt. Zur Shruti, das Gehörte, werden alle Schriften gerechnet, die unter göttlicher Offenbarung angefertigt wurden und deshalb unbedingte Autorität besitzen. Ihr ewiger heiliger Klang wurde von den Rishis in tiefster Versenkung gehört. Diese erschufen nicht aus ihrem Geiste, sondern hörten das, was schon immer da war. Sie gelten als die spirituellen Entdecker der ewigen Wahrheit, nicht aber als deren Schöpfer. Smriti heißt hingegen erinnern. Diese Literatur ist nicht göttlichen, sondern menschlichen Ursprungs, aber auch sie wird heilig gehalten. Diese Texte werden nur dann als verbindlich geachtet, wenn sie sich von einer Shruti herleiten oder mit ihr in Übereinstimmung sind. Smriti ist die auf menschlicher Erinnerung basierende Tradition. Dichter und Heilige haben sie erschaffen. Die Veden in der offenbarten Form der Shruti haben also keinen Autor und gelten als übermenschlich. In diesem Sinn sind sie ewige spirituelle Wahrheiten ohne Anfang und ohne Ende, die Verkörperung göttlicher Weisheit schlechthin. Sie gelten vielfach auch als die Quelle, auf die sich alles religiöse Wissen zurückführen lässt, aus der auch die später entstandenen Religionen geschöpft haben. Ein Argument für die Einheit der Religion. Wir erinnern uns, dass eines der vier Ziele von Sai Babas Mission ist, das Wissen der Veden wiederzubeleben und damit der gesamten Menschheit zugänglich zu machen. Indien kommt hierbei eine besondere Stellung zu, denn dies ist das Land, das die Veden verehrt, Veda Bhumi, die den Weisen durch göttliche Offenbarung zuteil wurden.
Offenbarung als Grundlage der Religionen.
Allen Religionen gemeinsam ist, dass sie auf Offenbarungen beruhen und Offenbarungen in ihren heiligen Schriften beinhalten. Der österreichische Mystiker Jakob Lorbeer schrieb einmal, es gibt kein Volk auf der ganzen Erde, dem sich Gott nicht zur rechten Zeit geoffenbart hätte. Die Ursprünge der Religionen zeigen, dass sie mit einer Offenbarung ihren Anfang nahmen. Im Laufe der Entwicklung kamen dann oft weitere Offenbarungen hinzu, oder es wurden Offenbarungen verschiedener religiöser Führer mit in die heiligen Schriften aufgenommen und kanonisiert. Die darauf gegründeten Strukturen, die Kirchen, haben die Offenbarung später in die Form von Dogmen gegossen und so vor dem Wandel bewahrt. Wie schon die Aussagen von Sai Baba deutlich machen, gibt es allgemein zwei unterschiedliche Offenbarungswege, den natürlichen und den übernatürlichen Weg der Offenbarung Gottes. Den ersten bezeichnet man in der Theologie als Selbstoffenbarung Gottes und meint damit die gesamte Schöpfung, die von allen Menschen gleichermaßen erfahren werden kann. Von jeher nimmt der Mensch die Erhabenheit der Natur wahr und fragt nach deren Ursprung und Urheber. Ihm ist es grundsätzlich möglich, durch Beobachtung und Schlussfolgerung in der Natur und im gesamten Kosmos eine Ordnung und das verborgene Wirken einer die Welt lenkenden Macht und damit ansatzweise Gott selbst zu erkennen. Und die Beschäftigung mit dieser Welt mündet idealerweise in den Glauben. Gott ist Schöpfer und Bewahrer der materiellen Welt, zu der auch der Mensch gehört. Hierin stimmen alle Religionen im Wesentlichen überein. Eine ganz andere Offenbarung, ein ganz anderer Weg, und darin unterscheiden sich die Religionen auf den ersten Blick ganz erheblich, ist der der übernatürlichen Offenbarung. Damit sind die sogenannten Selbstmitteilungen Gottes gemeint, die ausgewählten Menschen geschenkt werden. Aus der Bibel kennen wir die Formulierung, und das Wort des Herrn erging an, Gott nimmt mit dem Menschen Kontakt auf und tut ihm seinen göttlichen Willen kund. Bei dieser übernatürlichen Offenbarung belehrt er selbst den Menschen über den Schöpfer und dessen Eigenschaften, über seine Absichten und Pläne, seine Gesetze und Gebote. Der Mensch hat nichts weiter zu tun, als gelehrig anzunehmen, was Gott, der Herr, gesprochen hat und sein Leben danach auszurichten. Offenbarung können wir also als den Kontakt zwischen Gott und dem Menschen verstehen, als Kontakt, den nicht nur der Mensch sucht, sondern auch der von Gott ausgehen kann. Bei Paulus, dem sogenannten Völkerapostel, finden wir den Satz: Auf mancherlei Weise und vielerlei Art hat Gott einst zu den Vätern geredet, zuletzt aber in diesen Tagen hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Manche Offenbarungen werden geschaut als Visionen, manche werden gehört als Auditionen, andere wiederum durch Engel übermittelt. Offenbarungen sind für jene, die sie erfahren, einschneidende Erlebnisse, die den weiteren Lebensweg nachhaltig verändern können. Vielfach werden Offenbarungserlebnisse als überwältigend beschrieben und es fällt schwer, sie in Worte zu fassen und anderen Menschen zu übermitteln. Offenbarungen sind aber auch gefährlich, wenn sie in einem bereits bestehenden System entstehen. Das haben vor allem die Religionsgründer selbst erfahren. Zarathustra, Jesus und Mohammed wurden, als sie begannen, öffentlich zu wirken, von den etablierten religiösen Führern extrem angefeindet und verfolgt. Auch später, als beispielsweise Christentum und Islam einflussreiche Religionen geworden waren, wurden viele Mystiker aus ihren eigenen Reihen der Häresie verdächtigt und verfolgt, weil ihre Offenbarungen, heute bezeichnet man sie gerne als Privatoffenbarungen, in den etablierten Systemen keinen Platz hatten. Wir können festhalten, dass Offenbarungen, wenn sie einmal in die Heiligen Schriften aufgenommen worden sind und zur Lehre und Tradition der jeweiligen Religion gehören, nicht mehr in Frage gestellt werden, auch wenn sie auf gleichem Wege wie neuere Offenbarungen entstanden sind. Diese Religionen bezeichnet man als Offenbarungsreligionen. Sie berufen sich explizit auf göttliche und prophetische Mitteilungen, Eingebungen, Weisungen oder Visionen. Als solche gelten das Judentum, das Christentum und der Islam sowie das Bahaitum, die sich auf die Bibel, den Koran oder das Kitab i-Aqdas, heiligstes Buch, berufen. Offenbarungsreligionen sind also immer auch Buchreligionen, deren heilige Schriften Gottes Weisungen für die Menschen enthalten.
Das Judentum.
Im Alten Testament finden wir eine Vielzahl von Offenbarungsweisheiten im Kontakt zwischen Gott und den Patriarchen, in der mosaischen Gesetzgebung sowie bei den Propheten des israelitischen Volkes. Bereits in der Schöpfungsgeschichte spricht Gott zum Menschen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Als die Israeliten unter der Führung Moses den Berg Horeb erreicht hatten, wurde das heilige Zelt, die Stiftshütte, außerhalb des Lagers errichtet. Darin fanden fortan die Unterredungen mit Gott statt. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager, heißt es. Und einige Verse weiter: Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. In der hebräischen Bibel wird von zahlreichen Offenbarungen, die Propheten empfangen haben, berichtet. Angefangen bei Noah und Abraham, weiter über Mose, Elia, Jeremia und Jesaja bis hin zu Daniel. Für sie alle wird der Anspruch erhoben, dass sie göttliche Botschaften empfangen haben. Auch weibliche Propheten sind als Überbringer von Gottes Nachrichten dokumentiert. Bei Jeremia, der sich als von Gott erwählt erlebt, lesen wir über seine Berufung, gegen die er sich zunächst heftig sträubte, weil er sich für zu jung hielt. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.
Das Christentum.
Das Neue Testament bezieht sich nicht nur immer wieder auf die prophetischen Schriften aus dem Alten Testament, sondern setzt selbst die prophetische Tradition fort. Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu, gilt als Prophet der Endzeit und im Islam als der drittletzte Prophet vor Jesus und Mohammed. Die Offenbarung des Johannes von Patmos ist das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments. Der Prophet Simeon erkannte gemeinsam mit der Prophetin Hanna im Tempel von Jerusalem das Kind Jesus als den verheißenen Messias. Der Apostel Paulus, der einen wesentlichen Teil des Neuen Testaments beitrug, schrieb über den Ursprung seines Evangeliums, das er als Offenbarung empfangen habe. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Nach christlichem Verständnis ist also die Offenbarung das Sichzeigen des grundsätzlich verborgenen Gottes in der Welt. Es heißt, Gott zeige sich dem Menschen sowohl durch das Buch der Schöpfung als auch durch das Buch der Bibel. So manche Christen aber empfinden es als Problem, nicht beweisen zu können, dass beispielsweise Gott Moses auf dem Sinai die Gesetzestafeln gegeben hat. Viele aufgeklärte Menschen können nichts annehmen, was sie nicht durch unmittelbare Anschauung selbst erlebt oder mit ihrem Verstand erfasst haben. Die Forderung nach einem Beweis ist im Fall einer Offenbarung aber eine unangemessene Forderung. Sie verkennt die Ebene, auf der sich Offenbarungen ereignen. Sie übersieht die Eigenart des Phänomens Offenbarung, das sich weder wissenschaftlich noch rational erklären lässt.
Der Islam.
Im Islam finden wir das klassische Beispiel eines Offenbarungsgeschehens, nämlich die Offenbarung des Koran durch den Propheten Mohammed. Im Schrifttum dieser Weltreligion ist sie recht gut dokumentiert. Dabei werden auch die physischen und psychischen Aspekte, von denen Mohammed dabei betroffen wird, also das Klingeln in den Ohren, die trockene Kehle, die Trance, geschildert. Aisha, Mohammeds dritte und jüngste Frau und Mutter aller Gläubigen, berichtet einmal von einer solchen Offenbarung.
Al-Harith ibn Hisham, Allahs Wohlgefallen auf ihm, fragte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, indem er sagte, O Gesandter Allahs, wie kommt die Offenbarung zu dir? Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, manchmal kommt sie zu mir wie der Klang einer Glocke. Und dies ist für mich die schwerste Art. Er, Jibril, Gabriel, verlässt mich dann, wenn ich alles, was er sagte, in meinem Gedächtnis bewahrt habe. Manchmal erscheint der Engel vor mir in der Gestalt eines Mannes und spricht zu mir. Und ich bewahre in meinem Gedächtnis, was er sagt. Aisha sagte, und ich habe ihn im Zustand gesehen, als die Offenbarung zu ihm kam. An einem sehr kalten Tag lief der Schweiß von seiner Stirn herunter, als er, der Engel, ihn verließ.
Mohammeds Offenbarungen durch den Erzengel Gabriel ereigneten sich über einen Zeitraum von 23 Jahren. Sie enthielten für die damalige Zeit ganz neuartige spirituelle Wahrheiten und wurden zunächst nicht aufgeschrieben. Ihre Zusammenstellung im Koran gilt als direkte Ansprache Gottes an den Menschen und berührte mit ihrer unverfälschten Authentizität und Schönheit der Sprache das Herz vieler der damaligen Zeit. Kanonisiert wurde der Koran von Osman, 574 bis 656, einem der vier rechtgeleiteten Kalifen. Er ließ von da ab die einzig gültige Version des Koran aufzeichnen, wobei mindestens zwei Männer bei jedem Vers bezeugen mussten, dass sie diesen direkt aus dem Mund des Propheten Mohammed gehört hatten. Der Koran thematisiert an zahlreichen Stellen auch sein Zustandekommen und seine Herkunft. Er sendet die Engel auf seinen Befehl mit der Offenbarung zu dem von seinen Dienern hernieder, zu dem er will. Warnt die Menschen, dass kein Gott da ist, außer mir. Mich allein sollt ihr fürchten. Sure 16, Vers 2. Oder, hoch erhaben ist Allah, der wahre König. Und überhaste dich nicht mit dem Koran, ehe seine Offenbarung dir nicht vollständig zuteil geworden ist, sondern sprich, o mein Herr, mehre mein Wissen. In zahlreichen Suren im Koran wird Gott der Herr der Welten als Quelle der Offenbarung genannt. Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, stammt vom Herrn der Welten. Oder? Dies ist eine Offenbarung von ihm, der die Erde und die hohen Himmel erschuf. Oder auch? Die Offenbarung des Buches stammt von Allah, dem Erhabenen, dem Allweisen.
Das Problem der Authentizität.
Das Offenbarungsgeschehen, wie es uns in den heiligen Schriften der großen Weltreligionen begegnet, entspricht trotz seiner Universalität in seiner Ausdrucksform natürlich jeweils dem Verstehenshorizont der Zeit und des religiösen Umfelds. So stellt sich beispielsweise im Zen-Buddhismus, der ja keinen persönlichen Gottesbegriff kennt, wie die semitischen Religionen, Offenbarung nicht als Kontakt mit Gott, sondern als Erleuchtung dar, als ein blitzartiges Aufleuchten von Einsicht, genannt Satori, in das Sein. Es ist also verständlich, dass die Vorstellung eines persönlichen Gottes im Judentum, Christentum und Islam ein anderer Begriff von Offenbarung ist. Hier offenbart sich Gott dem Menschen, als er im Hinduismus verstanden wird, wo die alten Rishis mit ihren Offenbarungen das Göttliche, das Absolute erfahren haben. Eine Unterscheidung von Offenbarung, Erleuchtung und Befreiung ist daher eher unerheblich. Sie wird höchstens von demjenigen gemacht, der diese nicht erfahren hat und das spirituelle Geschehen gerne systematisiert. Dennoch ergibt sich hier ein grundsätzliches Problem, wenn man in Betracht zieht, dass die Vermittlung einer Offenbarung auf Menschen trifft. Auf Menschen, die eine solche Erfahrung nie erlebt haben. In der Vermittlung dieser beiden Positionen entsteht unweigerlich die Frage nach der Authentizität des Geschehens. Der Glaube und die Offenbarung basiert nämlich auf zwei Prämissen. Die Offenbarung kommt von Gott und die Offenbarung ist wahr. Der Anspruch auf Wahrheit, der von demjenigen erhoben wird, der eine Offenbarung erlebt und mitteilt, wird von einzelnen Menschen oder auch von der Masse entweder akzeptiert oder nicht. Falls der Wahrheitsanspruch negiert wird, finden sich rationalistische Erklärungen wie Illusion oder Fälschung. Die Unzulänglichkeit einer Offenbarung wird oft mit der Unzulänglichkeit des Propheten erklärt und das Problem der falschen Propheten hängt dem Offenbarungsglauben an, soweit unsere geschichtlichen Kenntnisse zurückreichen. Auch im Alten wie im Neuen Testament wird die Existenz von falschen Propheten beklagt. Die Frage, ob eine Offenbarung als wahr gelten soll, verschärft sich noch, wenn Propheten mit gegenläufigen Offenbarungen auftreten. Aber auch schon bei den Propheten selbst taucht dieses Dilemma als Selbstzweifel auf. Im Pentateuch heißt es beispielsweise: Wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Diese Frage stellt sich prinzipiell auch jedem Gläubigen. Leider löst die Antwort darauf das Dilemma mitnichten, da hier die Zukunft, die die Richtigkeit einer Prophezeiung erweisen soll, bemüht wird. Die Bibelstelle liest sich dann nämlich weiter. Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, darum scheu dich nicht vor ihm. Natürlich können die Anhänger einer bestimmten Glaubensrichtung nicht warten, bis die Zukunft sich zeigen wird, ob die Offenbarung sich am Ende als wahr herausstellt. Gelebte Spiritualität kann nicht auf später verschoben werden. Daher nennt Sai Baba auch den Zweifel eine Folge von Unwissenheit. Lasst euch nicht von Zweifeln unsicher machen. Zweifel kommen nur von Unwissenheit. Sie verschwinden, wenn das höhere Wissen durchbricht. Und an anderer Stelle heißt es: Es ist ebenso falsch, den Glauben anderer zu unterminieren, wie den eigenen durch Zweifel zu erschüttern. Es gehört zum Bemühen eines spirituellen Aspiranten, sich im Glauben an Gott oder Guru zu festigen und die Führung auf seinem Weg nicht dem hierfür unzureichend ausgestatteten Verstand zu überlassen. Denn der eigentliche Kern der Spiritualität ist der Glaube. Ein letzter Gesichtspunkt zum Thema soll diejenigen Offenbarungen sein, die innerhalb eines Glaubenssystems nachträglich erfolgen, also die sogenannten Neuoffenbarungen. Zu diesen Bewegungen zählen beispielsweise die Mormonen und ihre Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, seit 1830 oder das bereits erwähnte Bahaitum seit 1863 sowie die Bewegung um Jakob Lorber seit 1830. Neuoffenbarung ist ein theologischer Sammelbegriff für neue, den abgeschlossenen Kanon religiöser Schriften ergänzende religiöse Kundgaben, zumeist innerhalb der Offenbarungsreligionen Christentum, Islam und Judentum selbst. Er ist weniger anwendbar auf östliche Religionen wie Buddhismus, Hinduismus, Shintoismus, Daoismus und so weiter. Da diese entweder keinen abgeschlossenen Kanon religiöser Schriften haben bzw. eine fortwährende Offenbarung durch Erleuchtete annehmen und keinen persönlichen Gott als Ursprung der Offenbarung kennen. Hier wird es besonders kritisch, da die neue Offenbarung auf ein bereits seit Jahrhunderten etabliertes System von Glaubensinhalten trifft. Sie muss sich nicht nur an der bereits anerkannten Offenbarung messen lassen, sondern auch noch an der dazu entstandenen Theologie, die das Glaubenssystem gegen Änderungen oder Ergänzen sichern möchte. Dann wird beispielsweise gesagt, eine höhere Gnosis, eine weitere Offenbarung ist für diese Kirche nicht mehr zu erwarten. Wohl gibt es noch Privatoffenbarungen, aber keine Offenbarung mehr, die alle verpflichtet, die als allgemeines Mittel einbezogen wäre in die von Gott gewollte Heilsordnung. Auch im Islam gilt Mohammed als das Siegel der Propheten in der Bedeutung, dass er der letzte aller Propheten war, die von Gott gesandt wurden. Die Systematisierung eines Glaubenssystems, egal in welcher Form, ist immer auf Erhalt und Fortbestand gerichtet und opfert in gewisser Weise die Lebendigkeit spiritueller Erfahrung, aus der sie selbst einmal entstanden ist. Das ist der Lauf der Dinge. So sind zahlreiche Reformbewegungen in den Weltreligionen entstanden. Und wenn es heute noch Offenbarungen gibt, und wer will es Gott bzw. dem Göttlichen absprechen, dass er oder es sich weiterhin der Menschheit kundtut, dann wird es leider immer wieder darauf hinauslaufen, dass die Bewahrer bestehender Systeme die Authentizität der Offenbarung in Frage stellen und sich auf der anderen Seite Anhänger finden, die sie glühend verteidigen. Der Wahrheitsanspruch einer Offenbarung ist nicht mit objektiven Maßstäben zu beurteilen. Daher weist uns Sai Baba immer wieder darauf hin, auf die Stimme Gottes im Inneren zu hören.
Thank you.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war also der Artikel, den Norbert Nikolaus im Sci-Heft Nummer 137 im Sommer 2016 veröffentlicht hat. Der Sprecher war Jochen Wiegand, die Zitate sprach Inge Sadei. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unsere heutige Sendung zu Ende. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon für heute Ihre Evelyn Seliger. Ich bin in Jesus.